Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, ab dem ersten Vers. Markus 2, ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die Botschaft Gottes verkündigte, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie die Lehmdecke über der Stelle auf, wo Jesus sich befand. Durch das Loch ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen jedoch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten: Was bildet der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging, und sprach sie an: Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Ist es leichter, einem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Damit wandte er sich dem Gelähmten zu: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Eine schon begeisternde Geschichte, oder? Nichts, womit man rechnet. Nicht wirklich. So im üblichen Alltag. Die meisten Menschen waren bei Jesus und wollten ihm wahrscheinlich zuhören. Ich weiß nicht, mit was für Erwartungen sie sonst gekommen sind. Und dann kommen so ein paar und drängeln sich durch und drängeln sich vor, decken das Dach ab, damit sie irgendwie zu Jesus durchkommen. Und bringen diesen gelähmten Menschen zu Jesus. Und ich finde es jedes Mal wieder, wenn ich die Geschichte lese, bin ich überrascht eigentlich. Und denke so: Wieso sagt Jesus diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben? Davon war doch überhaupt nicht die Rede. Ich meine, das war auch nicht das Offensichtliche eigentlich, oder? Das Offensichtliche war, der arme Kerl war krank. Und Jesus fängt an mit: Deine Sünden sind dir vergeben, und löst damit, zumindest in den Gedanken von ein paar Leuten, die mit dabei sind, gleich eine Protestwelle aus. Das waren diejenigen, die sich auskannten mit Gottes Willen, mit dem, was in den Gesetzen und den Propheten so stand. Ich bin mir nicht sicher, ob die das Buch Hiob mal vorher gelesen haben oder vorliegen hatten. Habe ich so drüber nachgedacht. In dem Buch Hiob geht es ja auch darum, dass da jemand ist, dem es die ganze Zeit blendend geht, der von Gott beschenkt und gesegnet ist, und plötzlich verliert er alles, wird sterbenskrank, und dann kommen ein paar Leute bei ihm vorbei, Freunde, richtig gute Freunde. Erstmal trösten sie ihn nur und trauern mit ihm, und dann fangen sie nach und nach an zu bohren und fragen: Was hast du denn nun falsch gemacht? Erzähl mal. Wo liegt eigentlich das Problem? Welche Schuld hast du auf dich geladen, dass es dir jetzt plötzlich so schlecht geht? Man erkennt also, wenn man Hiob liest, dass der Gedanke da war: Wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist, wenn du keine Arbeit hast, wenn deine Versorgung nicht stimmt, dann hast du was falsch gemacht. Dann kannst du nicht im Gottes Willen unterwegs sein. Du hast irgendwas auf dem Kerbholz. Irgendeine Sünde hast du begangen, irgendwas getan, was Gott nicht gefällt, irgendwo warst du nicht ehrlich, was auch immer. Aber irgendworan muss es ja liegen, dass du nicht gesegnet bist, sondern verflucht bist. So könnte man es mal beschreiben. Ja, so eine Krankheit, gelähmt zu sein, sich nicht bewegen zu können, nicht laufen zu können, das kann man schon durchaus als Fluch bezeichnen. Und das wurde auch von den geistlichen Leitern und Führern damals so betrachtet. Die haben da drauf geguckt, als der da durch die Decke runtergelassen wurde. Die haben da drauf geguckt und haben gedacht: Der Mann muss ein Sünder sein, der da auf der Matte liegt. sonst wird es ihm nicht so schlecht gehen. Und interessanterweise setzt Jesus ja auch genau an dieser Stelle an und er vergibt diesem Mann seine Sünde. Es steht überhaupt nicht dabei, was er getan hat oder ob er wirklich irgendwas Schlimmes getan hat. Das stellt Jesus ja so gar nicht fest. Sünder in Gottes Augen sind wir alle. Keiner von uns ist perfekt. Jeder von uns hat irgendwelche Dinge getan, die nicht Gottes Willen entsprechen. In unserem ganz praktischen Alltag, in unserem Verhalten. Jeder von uns ist irgendwann mal unterwegs gewesen ohne Gott und hat gedacht, ich komme schon klar, ich brauche Gottes Hilfe nicht. Und auch das wird in der Bibel als Sünde bezeichnet. Diese Trennung von Gott, dieses Loslösen von Gott, zu sagen, ich will mit ihm nichts zu tun haben, ich schaffe das schon alleine. Und Jesus sagt diesem Menschen, ohne auf Details einzugehen, deine Sünden sind dir vergeben. Geht das so einfach? Was wäre denn üblich gewesen? Üblich wäre gewesen, dass er für seine Sünde Strafe weiter trägt. Wenn rausgekommen wäre, was für eine Sünde es ist, gab es dann noch so einen ganzen Katalog von Strafen, die dann entsprechend angemessen ausgeführt worden wären. Ja, also wenn er ein Mörder ist, wird er gesteinigt, wenn er ein Ehebrecher ist auch. Wenn er was geklaut hat, muss er es erstatten in bestimmten Rahmen und so weiter. Da war nicht einfach mit Schwamm drüber. Naja, Schwamm drüber hat Jesus ja auch nicht gesagt. Er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und man muss dabei ja auch sehr klar im Blick behalten, dass Jesus dann mit der Mission da war, für die Sünden der Menschen auch zu bezahlen. Also er hat sie nicht einfach nur weggewischt, sondern er hat den Preis übernommen, indem er sein Leben dafür geopfert und gegeben hat. Nichtsdestotrotz braucht der Mensch und kann der Mensch nichts tun, um von seiner Sünde frei zu werden und sie loszuwerden, außer dass ihm vergeben wird. Außer dass ihm jemand entgegenkommt, außer dass Gott ihm entgegenkommt, dass Gott mir und dir entgegenkommt und sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Ich vergebe dir. Das gefiel ihnen aber irgendwie nicht. Komisch, ne? Warum gefiel ihnen das nicht? Weil sie gedacht haben, wir leben so, wie Gott es will, wir sind gut, wir sind gesegnet und beschenkt, uns geht es gut, wir sind nicht krank, wir haben keinen Mangel und so weiter. Also sind wir die Geliebten und Gesegneten Gottes und wir haben keine Vergebung nötig. Auch dieser Gedanke steckt hier ja gleich automatisch mit drin bei diesen Gesetzeslehrern und Schriftgelehrten. Der Gedanke, wir haben das nicht nötig, der hätte es nötig und wir gönnen ihm nicht, dass er es geschenkt kriegt, der soll sich gefälligst vernünftig an die Gebote halten und damit sein Leben auf die Reihe kriegen. Und Jesus macht es anders. Er sagt, weil ich diesen Menschen liebe und weil er im Vertrauen zu mir kommt und Hilfe sucht, deshalb vergebe ich ihm. Deine Sünden sind dir vergeben. Und er fügt dann gleich ja noch, als er diese Fragen im Hintergrund erkennt, sagt er gleich noch dazu, naja, wenn ihr einen Beweis dafür haben wollt, dass Sündenvergebung möglich ist und dass ich das darf und kann, nehme ich ihm auch den Fluch der Krankheit noch weg. Nimm deine Matte, steh auf und geh. Was für ein Geschenk. Welches das Größere für den Gelähmten war, dass ihm seine Schuld vergeben ist oder dass er wieder laufen kann. Weiß nicht, ob man das gegeneinander abwägen kann. Für die Ewigkeit auf jeden Fall ist das der Sündenvergebung das größere Geschenk. Für den gegenwärtigen Zeitpunkt ist wahrscheinlich das Laufen erstmal das Schönere. Und an beidem hat Jesus Interesse. Beides tut er. Und er hält sich nicht an das, was üblich war. Weil ich von dieser Geschichte dann immer so begeistert bin, was Jesus macht, ich habe dann weitergelesen. Ich habe dieses Kapitel zu Ende gelesen und ich habe auch das nächste Kapitel noch dazu gelesen. Ich habe überlegt, ob ich das komplett heute auch mit vorlese. Da habe ich gedacht, das ist doch ganz schön lang. Aber da kommen noch ein paar ganz spannende Geschichten dahinter. Und ich habe gemerkt, mir ist ein Filmtitel in den Kopf gekommen, der eigentlich sehr gut beschreibt, was Jesus hier macht. Ich habe das überschrieben, gegen jede Regel. Hier schon. Ja, er hat es nicht gemacht, wie die Regel es vorschreibt. Er hat nicht gesagt, das und das ist deine Sünde. Er wusste ja offensichtlich, dass Sünde da ist. Und das ist die Strafe dafür. Das war die Regel. Die Regel war, der Sünder kriegt seine Strafe. Das war die Regel. Und Jesus sagt, nein, nicht nach dieser Regel, sondern, ich habe das dann ergänzt, gegen jede Regel und für jeden Menschen. Er ist für den Menschen, er will, dass es ihm gut geht. Er will ihm Gutes tun, er will, dass er frei wird von dieser Sünde, er will auch, dass er frei wird von dieser Krankheit. Und so läuft es durch diese zwei Kapitel komplett durch. Als nächstes findet Jesus einen Zöllner und lädt sich bei dem zum Essen ein. Und sitzt mit denen zusammen und unterhält sich mit denen, isst gemeinsam und verbringt Zeit mit ihnen. Und dann kommen wieder so ein paar Schlauberger vorbei und sagen, das geht gar nicht. Das sind schlechte Menschen. Mit denen setzt man sich nicht zusammen und isst mit denen. Das macht man nicht. Das ist gegen die Regel. Und Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich komme nicht als Richter, sondern ich komme als Arzt. Ich will heilen und helfen. Noch ist Gelegenheit, umzukehren, Vertrauen zu Gott zu entdecken und zu lernen. Und Jesus öffnet diese Tür, indem er einfach hineingeht und sagt, ich habe kein Problem damit, mit jemandem zu essen, der böse ist, der Dinge falsch gemacht hat. Ich möchte ihm zeigen, dass er trotzdem geliebt ist und ihm eine Tür aufmachen dafür, dass er sein Leben verändern kann. Das Gesetz hat die Tür immer zugemacht. Das Gesetz hat gesagt, mit dem darfst du nicht zusammen sein. Der ist böse, der ist unrein, unheilig. Schön Abstand halten. Und Jesus geht direkt drauf zu und mitten rein und sagt, ich reiche diesem Menschen die Hand. Die Kranken brauchen den Arzt. Wenn sie krank sind und niemand hingeht, um zu helfen, wie sollen sie gesund werden? Die Kranken brauchen den Arzt. Dann ist Jesus unterwegs an dem Ruhetag, den Gott verordnet hat, am Sabbat. 6 Tage sollt ihr arbeiten, 1 Tag in der Woche sollt ihr ruhen. Jesus marschiert mit seinen Jüngern durch die Landschaft zu dem nächsten Zielort, zu dem er will, und unterwegs frische Luft, Bewegung, kriegt man Hunger. Was machen sie also? Da wächst ein bisschen Getreide am Wegrand, sie rupfen das Getreide ab, zerreiben das zwischen den Händen und essen die Körner. Klingt vernünftig, oder? Das ist eine gute Idee. Das Problem an der Sache ist, man darf nicht arbeiten am Sabbat. Und damit man ja nichts falsch macht, man muss ja vorsichtig sein mit den Geboten, dass man sie auch nicht im Kleinsten übertritt, haben sich ein paar Leute damals überlegt, Getreide abreißen ist ernten und Getreide zwischen den Händen reiben, damit man die Spreu da loskriegt und die keiner essen kann, ist dreschen. Und das ist Arbeit. Und deshalb nicht erlaubt am Sabbat. Das darfst du nicht tun. Hättest du schon am Tag vorher machen sollen, dir was in die Tasche stecken, damit du was dabei hast, dass du essen kannst. Warum, Jesus, tun die Leute, die mit dir unterwegs sind, das am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Warum arbeiten sie? Gott hat gesagt, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Und Jesus sagt, so ist es nicht gedacht. Es ist nicht dazu gedacht, den Menschen irgendwie klein zu halten und eng zu halten, sondern es ist dazu gedacht, dass er einen Punkt von Ruhe und Erholung findet. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Mit anderen Worten, die Gebote, die aufgeschrieben worden sind, auch das Gesetz dieses Feiertages und dieses Ruhetages, ist nicht dafür da, den Menschen zu zwingen, irgendwelche Sachen zu unterlassen und irgendwie krampfhaft dabei zu sein, zu gucken, dass er ja nichts falsch macht, sondern der ist dafür da, damit du Ruhe findest, damit du mal eine Pause hast, damit du wieder zu Kräften kommst und dich erholen kannst. Und da ist es doch kein Problem, wenn du unterwegs wandern bist, mal ein paar Körner irgendwie in der Hand zu zerreiben. Der Grundgedanke, den hat Jesus wieder neu erklärt. Und schon wieder hat er eine von diesen herrlichen Regeln gebrochen, die das Leben doch so schön geradlinig und einfach und klar machen. Das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Wenn du das Richtige tust, wirst du gesegnet. Wenn du das Falsche tust, lädst du einen Fluch auf dich. Und Jesus durchbricht schon wieder so eine Regel. Dann heilt er als nächstes, ist immer noch Sabbat, ich weiß nicht, ob es der gleiche war, in einer Synagoge kommt ein Mensch, der krank ist. Ich meine, es war der mit der verkrüppelten Hand, ich müsste jetzt nochmal nachlesen. Und die sitzen schon in den Startlöchern, diese Leute, die das gerne alles nach Regeln und Gesetz haben wollen, die sitzen schon in den Startlöchern und warten schon, wird er den Kranken gesund machen? Also sie rechnen tatsächlich schon damit, dass Jesus das kann, das ist echt erstaunlich, und warten darauf, dass er es tut, denn auch das wäre ja wieder die Arbeit eines Arztes und er hätte am Sabbat gearbeitet und das nicht erlaubt. Also sie warten darauf, dass er das tut, um ihm einen Strick draus zu drehen. Weil sie mit dem, wie er es macht, einfach nicht klarkommen. Er hält sich nicht an ihre Regeln. Dieser Jesus ist echt unbequem. Er macht das nicht so, wie es üblich ist, wie wir es gewohnt sind, wie wir es kennen, wie sie meinen, dass Gott es ja auch festgelegt und aufgeschrieben hat. Und Jesus heilt auch diesen Kranken. Jesus geht es um den Menschen und nicht um die Regeln. Und das hat mich einfach in diesen ganzen Abschnitten von der ersten Geschichte mit dem Gelähmten an, dem er die Sünde vergibt, den er heilt, bis hin zu diesen Sabbatgeboten und dem, dass er sich mit den Menschen zusammen an einen Tisch setzt, mit denen man nichts zu tun haben sollte oder durfte. Das hat mich einfach nochmal neu beeindruckt, einfach nochmal zu sehen, es geht nicht darum, als Christ und als Nachfolger Jesu geht es nicht darum, einen bestimmten Katalog von Geboten abzuarbeiten und zu erfüllen. Sondern es geht darum, dass Jesus dich liebt. Und es geht darum, dass Jesus den Menschen, der rechts und links und vor und hinter dir sitzt, liebt. Und auch den liebt, der sich überhaupt noch nicht christlich benimmt. Ich meine, mit denen, die hier rechts und links von uns sitzen, da, ihr kommt ja hierher, weil ihr schon irgendwas davon verstanden habt oder wisst. Sonst würdet ihr ja nicht hier sitzen heute zum Gottesdienst. Er liebt sogar die, die damit nichts zu tun haben wollen. Die böse sind. Und er wendet sich ihnen zu. Er verbringt Zeit mit ihnen. Er macht ihnen eine Tür auf und sagt, hey, es gibt einen Weg hier raus, es gibt einen besseren Weg, den du geben kannst. Und er beginnt damit, dass du mir vertraust und ich dir vergebe. Und von da aus kannst du lernen, Stück für Stück dein Leben besser und sinnvoller zu gestalten. Keine Frage. Und mal ehrlich, bei jedem von uns ist da ja noch Luft nach oben, oder? Wir sind so schnell dabei, zu sagen, naja, aber wir machen es ja richtig. Wir wissen auch, wie es richtig ist. Das entscheiden wir, das legen wir fest. Harry zuckt gerade so die Augenbrauen nach oben. Das ist ganz einfach. Richtig ist es so, wie ich es mache. Oder? Das ist so die Grundregel unserer Gesellschaft heutzutage. Gut ist, was gut tut und so.
Und
ja, vor allem macht es nicht nur, weil ihr denkt, ihr müsst das machen und steht damit gut da. Ja. Macht es aus Überzeugung. Überzeugung. Ja, ist auch noch im dritten Kapitel hier, kommt auch noch zum Fasten so eine Szene, wo gesagt wird, oh, hier, wir fasten und die Jünger von Johannes fasten und so, und deine Jünger, die fasten überhaupt nicht. Ja. Und Jesus sagt an der Stelle, naja, es geht nicht darum, aus Gewohnheit regelmäßig zu fasten, sondern es geht darum, aus Überzeugung und zu angemessenen Momenten zu fasten. Er hat gesagt, im Moment bin ich bei meinen Jüngern, es wird eine Zeit geben, da bin ich nicht mehr da, da werden sie auch Zeiten haben, wo sie fasten. Ja, also nicht einfach nur die Tradition, ja, so macht man das, jeden Mittwoch wird gefastet oder so, keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Und ganz zum Schluss in diesem Kapitel, ganz zum Schluss geht es dann noch dahin, dass Menschen Jesus vorwerfen, das, was du tust, Jesus, das ist vom Teufel. Also das ist schon echt ein erstaunlicher Vorwurf, oder? Er vergibt Sünden, er heilt Kranke, er ist fürsorglich für Menschen, mit denen sonst keiner was zu tun haben will. Aber das, was du tust, das ist so außerhalb dessen, was wir gewohnt sind und kennen, das kann nicht von Gott sein, es muss vom Teufel sein. Und da wird Jesus mal auch richtig sauer, sage ich jetzt mal, und sagt, also das Werk Gottes, das Werk des Heiligen Geistes, dem Teufel zuzuschreiben, ist die einzige Sünde, die niemals vergeben wird. Sei ja vorsichtig an der Stelle, ob du deine Tradition und das, was du gewohnt bist, über das stellst, was Jesus tut. Sei damit ganz vorsichtig. Jesus ist für jeden Menschen. Und das, was an Regeln gegeben ist, was an Geboten gegeben ist, ist dafür da, dass es dem Menschen dient, in die Beziehung zu Gott hineinzukommen und in dieser Beziehung mit Gott gesund zu leben. Und nicht dafür zu sagen, hier ist der Katalog und wenn du das alles machst, dann ist alles gut. Schafft sowieso keiner. Und deshalb sagt Jesus dem Gelähmten am Anfang, deine Sünden sind dir vergeben. Und nicht einfach nur, steh auf, nimm deine Matte und geh. Denn das ist die zentrale Aussage von Evangelium, von guter Nachricht, die Gott für uns hat, ist, du darfst mit Gott versöhnt sein, weil Jesus deine Sünde und deine Schuld getragen hat. Wenn du zu ihm kommst, ist Jesu erste Antwort, deine Sünde ist dir vergeben. Nicht, ich löse dein Problem, das du gerade akut hast. Oft tut er auch das und hilft dir in diesen Bereichen. Verheißungen haben wir heute schon gehört. Manchmal ist das Ergebnis von dem, was Gott tut, aber anders als das, was wir uns erhoffen oder erwarten. Trotzdem sind wir mit Gott versöhnt, unsere Sünde ist vergeben und haben deshalb ein gutes Fundament für unser Leben, auf das wir bauen können. Das kann auch noch sein. Wir müssen lernen zu sehen, was Gott tun will. Und hinzuhören und zu entdecken, was ist seine Motivation, worum geht es ihm in dem, was er tut. Und das finde ich gerade durch diese zwei Kapitel kann man das ganz besonders sehen. Lest das ruhig gerne zu Hause nochmal nach. Markus Kapitel 2 und Kapitel 3, wie Jesus umgeht und warum er die Dinge so tut. Er tut sie, weil er für den Menschen ist und er ist bereit dafür, auch die Regeln, die Menschen aufgestellt haben, neu zu beleuchten und anders zu beurteilen. Jesus gegen jede Regel, Jesus auf jeden Fall für jeden Menschen. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass es dir nicht so sehr darum geht, dass Regeln erfüllt werden. Ich weiß, du hast gute Regeln für uns aufgestellt und du hast uns Gebote gegeben, die uns helfen und die uns dienen und die grundsätzlich unseren Alltag auch lenken und führen und bestimmen dürfen und sollen. Aber es geht dir darum, dass Menschen heil werden, versöhnt mit dir sind. Es geht dir darum, dass sie deine Liebe entdecken und erfahren und aus diesem Segen heraus leben können. Und dafür bin ich dankbar, dass wir das auch in diesen Bibeltexten einfach entdecken dürfen. Dass wir entdecken dürfen, du bist für uns. Du willst uns Gutes tun, du willst uns vergeben und du willst uns auch auf gute Wege in der Zukunft führen. Für unseren Alltag. Du hast gute Gedanken, gute Pläne, du hast fantastische Verheißungen. Und wenn wir nach dem fragen, was du willst und was du für uns hast, dann dürfen wir davon gewaltig profitieren und genießen und uns daran freuen, dass wir mit dir diesen Weg gehen dürfen. Es ist deine Kraft und deine Liebe, auf die wir unser Leben bauen. Dafür danken wir dir. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied gemeinsam zum Abschluss. Ich glaube, wir hatten eins rausgesucht.